Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Christian Morgenstern hat einmal gesagt, die Menschen bekommen manchmal Anfälle von Zärtlichkeit gegen sich selbst. Und er war ja mit Rudolf Steiner eng verbunden. Und deshalb füge ich zu dieser Aussage noch dazu, wenn das der Fall ist, dann wird man Anthroposoph. Lauter. Sie alle haben wahrscheinlich in irgendeiner Weise ein Bild vor sich, wenn Sie Anthroposophie hören. Dieses Bild wird ja verschiedentlich durch die Medien transportiert. Also zum Beispiel, dass Anthroposophen, bevor sie die Badewanne besteigen, mit der Dusche eine Lemniskate, zunächst erstmal mit der Handdusche eine Lemniskate in der Badewanne vollziehen, so stand es mal im Spiegel. Und es gibt viele andere Charakteristika und Verzerrungen. Und ich möchte mal versuchen, eigentlich aus der, ja, vielleicht auch Nüchternheit unserer Arbeit, der Herausgabe des Werkes von Rudolf Steiner, versuchen mal so einige wesentliche Aspekte hervorzuheben. Wobei ich denke, vom Thema her, das Weltbild ist in der Anthroposophie natürlich auch sofort verknüpft mit dem Menschenbild. Deutschland ist nicht das Herz von Europa oder der Christenheit, sondern der Mittelpunkt seiner Auflösung. Es war im Jahr 1940, als Karl Löwith, Schüler Husserls und Heideggers, mit dieser erschütternden Bilanz seine autobiografischen Aufzeichnungen »Mein Leben in Deutschland« vor und nach 1933 abschloss und damit zugleich ein Denkzeichen setzte für eine kommende Generation, für die das Ende einer tragischen Epoche der Anfang in eine in jeder Hinsicht ungewisse Zukunft bedeuten sollte. Urheber dieser Auflösung, dieses Auflösungsprozesses war zweifellos eine merkwürdige Erscheinung in diesem Jahrhundert, der Nationalismus, eine Erscheinung, die wir ja jetzt wieder in verstärktem Maße in Europa, aber auch in anderen Ländern erleben. Zwei Jahrzehnte vor diesem, bevor Karl Löwith diesen Satz niederschrieb, dass Deutschland eher der Mittelpunkt der Auflösung der Christenheit ist, zwei Jahrzehnte zuvor hat Rudolf Steiner in einem Vortrag auch sich über den Nationalismus geäußert, über jene, ja, im Grunde doch anachronistische Erscheinung, die das 20. Jahrhundert immer wieder an den Rand des Abgrundes führen sollte. Und er hat in diesem Vortrag vom 3. April 1920 einmal den Nationalismus als die verführerische Gestalt des Antichristen bezeichnet. Das heißt, diese Charakterisierung, die weist hin auf tiefere Ursachen dessen, was eben so Löwith zu dieser Auflösung geführt hat. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Erscheinung des Nationalismus und dem Erscheinen des Christentums oder das nicht mehr in Erscheinung treten. Im gleichen Vortrag sagte Steiner dann, lassen Sie drei Jahrzehnte noch so gelehrt werden, wie an unseren Hochschulen gelehrt wird. Lassen Sie noch durch 30 Jahre so über soziale Angelegenheiten gedacht werden, wie heute, 1919 war das, gedacht wird. Dann haben Sie nach diesen 30 Jahren ein verwüstetes Europa. Es dauerte keine 30 Jahre. Dass nun gerade das politische, das soziale Leben nicht ohne die Grundlage eines religiösen Lebens, einer Gesundung entgegengeführt werden kann, das hat Rudolf Steiner in sehr vielen seiner Vorträge betont, unter anderem in Den Haag 22, wo er sagt, und so wird man gerade mit Bezug auf das Soziale hinschauen müssen, zunächst auf die sittlichen und auf die religiösen Grundlagen des menschlichen Lebens. Die Fragen nach dem Urgrund des religiösen Lebens, nach dem Seinsgrund, insbesondere des Christentums und seiner verschiedenen Erscheinungsformen, durchzieht das gesamte Werk Rudolf Steiners, nicht nur seine Beiträge zu einer Erneuerung der Pädagogik, die sich niedergeschlagen hat in mittlerweile weltweit über 1000 Waldorf- oder Rudolf-Steiner-Schulen, auch nicht nur in den vielen 1000 heilpädagogischen Instituten, die es mittlerweile gibt, Kliniken und so weiter. Bei Rudolf Steiner taucht das religiöse Element im Grunde auf jeder Ebene auf, ob es sich also um Pädagogik, Medizin oder um Kunst handelt. Überall ist im Grunde der Mensch und seine religiöse Qualität gefragt. Das Religiöse wird bei ihm sehr stark zunächst auch betrachtet als ein Element, das zunächst gar nichts mit irgendwelchen konfessionsmäßigen Religionen zu tun hat, sondern im Sinne auch wie Eliade, der heute Morgen schon mal erwähnt wurde, des Religionsforschers Eliade, verstand auch Steiner unter Religion zunächst einmal sozusagen die Rückbeziehung zu dem eigentlichen Ursprung, und dieser Ursprung ist göttlich-geistiger Natur. Das heißt, indem ich eine religiöse Empfindung in mir entwickle, gehe ich sozusagen immer zurück auch an den Ursprung meines Selbstes, das ein geistiges ist, und aus diesem heraus kann ich überhaupt erst handeln. Das heißt, auch wenn ich jetzt in die soziale Sphäre eintrete, dann gilt es, so Steiner, auch im Sozialen ein religiöses Element in sich zu entwickeln, das heißt sich anbinden an den Ursprung, aus dem man gekommen ist, anders ausgedrückt eben an die göttlich-geistige Sphäre. Rudolf Steiner hat auch in Bezug auf das Verhältnis, das ich vorhin schon angesprochen hatte, von Christentum und Nationalismus, auch darauf hingewiesen, dass, und das kam ja heute Morgen auch heraus, dass durch das Christentum ja die Menschheit in die Sphäre der Freiheit eingetreten ist. Und das war für mich das Substanziellste heute Morgen. Dadurch auch können natürlich in die Sphäre der Menschen die verschiedensten Elemente eintreten. Und eins dieser Elemente ist natürlich auch der Nationalismus. Der Nationalismus, der ja verknüpft ist auch mit einer Grundsubstanz des Menschen, nämlich dem Blut. Der Nationalismus weist ja auf die Blutsbindung hin, ist Ausdruck dafür. Und deshalb sagt Rudolf Steiner, es kann nicht darum gehen, in der Zukunft den Nationalismus zu überwinden oder auszuschalten, sondern man muss dem Nationalismus das geben, was er braucht. Auf der anderen Seite gibt es dann die christliche Sphäre, die heute Morgen ja auch so dargestellt worden ist, dass sozusagen durch das Leben Christi auf Erden, durch sein Leiden, durch Tod und Auferstehung, ist sozusagen eine neue Komponente in die Erdensphäre eingetreten. Gegenüber der griechischen Philosophie hieß es, ist die Menschheit sozusagen rausgetreten mit ihrem Bewusstsein aus dem Allgemeinen, und der Mensch sozusagen wird in seiner Individualität oder in seiner Person wahrnehmbar und für sich selbst auch als solches erlebbar. Das heißt, für Steiner, das Christentum selbst ist eigentlich die Gegenkraft zum Nationalismus. Das heißt, Christus ist der Träger des Individualismus, der Persönlichkeit, dieser Persönlichkeit, die natürlich in sich stets also die religiöse Sphäre auch wiederum ausbildet und von daher auch wieder die Anbindung an den Ursprung hat. Nationalismus auf der anderen Seite ist mehr die Sphäre des Blutsgebundenen, zugleich auch der Masse im Gegensatz zur Individualisierung. Und so konnte ja praktisch auch Christus noch verurteilt werden durch den Ruf der Menge, kreuziget ihn. im Grunde genommen ein Signal für sozusagen jetzt eigentlich das Ende der Massenbewegung. Die Geschichte braucht natürlich immer viel länger, bis sie im Grunde so eine geistige Substanz in sich aufgenommen hat und umgesetzt hat. Das kennen wir ja auch im Zusammenhang mit dem Begriff der Demokratie, der ja auch schon sehr alt ist. Und wir sind ja immer noch sehr weit weg von der Demokratie. Und das nicht nur in den hochindustrialisierten Staaten. Ich möchte im Folgenden mal einen Gedankengang versuchen zu entwickeln anhand eines Vortrages, den Steiner 1911 in Karlsruhe gehalten hat, innerhalb eines Vortragszyklus, der den Titel hat »Von Jesus zu Christus«. Und in diesem Vortragszyklus, beschäftigt sich Steiner zunächst mit Pascal und einer Grundfrage, die Pascal bewegt hat. Und die lautet so: Was wäre aus dem Menschen geworden, wenn kein Christus in die Menschheitsentwicklung eingegriffen hätte? Und Pascal kommt dann zu folgenden Überlegungen. Er sieht nämlich zwei Gefahren. Die eine Gefahr liegt darin, dass der Mensch den Gott erkennt als mit seiner eigenen Wesenheit identisch. Wenn jetzt die Gottesbeziehung nur in dieser Weise auftritt, so meinte Pascal dann, so führt das dazu, dass der Mensch sich über sich selbst erhebt, dass er in sich ja stolz entwickelt, dass er hochmütig wird. Und die zweite Gefahr, die Pascal sah, war, dass es auch Menschen geben kann, die sich nicht auf eine Gotteserkenntnis stützen wollen, deren Blick sozusagen ja immer an dem Göttlichen selbst vorbeigeht. Und diese Gruppierung, meint Pascal, die ist im Grunde genommen gekennzeichnet durch eine unendliche starke Ohnmacht. Und diese Ohnmacht schwächt den Menschen in seiner gesamten Konstitution. Und diese zwei Gefahren schildert nun Pascal einerseits, dass der Mensch durch seine Überidentifizierung mit Gott zu einem Stolz und Hochmut veranlasst wird und auf der anderen Seite, wenn er keine Gotteswahrnehmung hat, dass er sozusagen ohnmächtig wird oder auch in Verzweiflung gerät, weil er selber sozusagen sein eigenes Schicksal und das Schicksal der Welt nicht ertragen kann, nicht aus sich heraus gestalten kann. Und Rudolf Steiner versucht in diesem Vortrag zu sehen, ja, was gibt es denn eigentlich für eine Vermittlungsqualität zwischen diesen beiden Sphären, Hochmut und Stolz auf der einen Seite und auf der anderen Seite Ohnmacht und Verzweiflung. Und anhand seiner Pascal-Studien kommt er dann schließlich zu dem Ergebnis, dass es eine Vermittlungsinstanz gibt und diese Vermittlungsinstanz wird von Pascal zunächst als der Heiland bezeichnet, der Heilende. Das heißt, Heilung ist ein Prozess, der stattfinden kann, in Bezug auf diese Überwucherung von Stolz und Hochmut und auf der anderen Seite durch die Verzweiflung. Und Rudolf Steiner hat dann in diesem Karlsruher Vortrag darauf aufmerksam gemacht, dass es im Grunde nur eine Kraft gibt, die eben heilend wirken kann und diese Kraft ist die Christuskraft. Und eine ähnliche Dualität wie bei Pascal gibt es dann, und das zeigt Steiner da im selben Vortrag auf, gibt es dann auch tritt bei Solovjov auf, der von zwei Kräften spricht, denen die Menschennatur ausgesetzt ist. Das eine ist das Streben der Menschenseele nach Unsterblichkeit und das zweite Element ist das Streben nach Vollkommenheit. Und Solovjov kommt dann zu dem Ergebnis, dass in uns die Sehnsucht nach Unsterblichkeit lebt. Warum? Weil die Sehnsucht nach Vervollkommnung in uns lebt. Das heißt, Vervollkommnung und Unsterblichkeit, die beiden Begriffe laufen aufeinander zu. Und ein Vollkommenheitsstreben ist praktisch das Gleiche wie das Streben nach Unsterblichkeit. Und Rudolf Steiner kritisiert dann, dass im Grunde in der Wissenschaft diese beiden Aspekte immer nur getrennt betrachtet werden, aber nicht in ihrem Gefüge. Und auch hier stellt dann Steiner im Anschluss an Solovjov die Frage, was ist denn hier wieder die Vermittlungsinstanz? Und er beschreibt dann, dass auch diese Vermittlungsinstanz wiederum nur in der Gestalt Christi selbst gesehen werden kann. Das heißt für Rudolf Steiner, dadurch, dass Christus auf der Erde war, hat er sich selber mit den Kräften der Erde substanziell verbunden und kann von daher aus diesen Erdkräften heraus arbeiten durch den Menschen hindurch. Und er schildert das dann auch am Beispiel des Abendmahles, dass ja die Worte Christus überhaupt nur einen Sinn bekommen, also die Worte, wenn er das Brot bricht und sagt, dies ist mein Leib, oder wenn er den Wein nimmt, dann sagt er, dies ist mein Blut. Das heißt jetzt für Steiner, da wird ja sichtbar, dass es hier um Substanzielles geht, das heißt, die Christussubstanz hat sich aufs Engste verbunden mit der Substanz der Erde, denn das Brot kommt aus der Erde einerseits und kann natürlich nicht ohne Wärme, ohne Licht entstehen, aber das Brot als der Leib Christi ist das Bild für diese Verbindung des Christus mit der Erde. Und insofern ist für Rudolf Steiner überhaupt die Christusgestalt eine ganz zentrale, aber seine Kritik war schon auch ganz vehement, gerade gegenüber auch dem, wie durch auch verschiedene dogmatische, kirchlich-dogmatische Äußerungen im Grunde manches an Urbildern verloren gegangen ist. Und die Hauptrichtung, die dann Rudolf Steiner selber verfolgte, war die, dass man eigentlich begreifen muss, dass das Leben Christi auf Erden, sein Tod und Auferstehung, dass das jetzt nicht nur die Sache ist oder Angelegenheit eines beschränkten Kreises, der jetzt sich zu einer Kirche auch zusammenfindet, sondern für Rudolf Steiner ist es eigentlich ein Teil der Gesamtevolution der Welt. Das heißt, für ihn reiht gar nicht das Christliche ein in den Kanon der Religionen in dem Sinne, sondern für ihn ist es ein evolutionsgeschichtliches Grundereignis. Und er schildert auch, dass eben in alten Mysterienstädten man schon sozusagen eine Vorahnung gehabt hat von dem Christus, der noch nicht so benannt war, sondern eigentlich als Sonnenwesen im Raum auftaucht und der dann dieses Sonnenwesen im Raume, das nähert sich sozusagen immer mehr der Erde an, verbindet sich mit der Erde substanziell. Die Ahnung davon, dass ja das Christentum im Grunde sich schon über einen großen Zeitraum vorbereitet hat, wird auch darin sichtbar, dass ja auch bestimmte Aussagen, die dem Christentum heute immer zugesprochen werden, schon viel älter sind. Und zum Beispiel ein Begriff, der heute Morgen auch fiel, der Nächstenliebe. Der Begriff der christlichen Nächsten, der Nächstenliebe ist viel älter als das Christentum. Und zwar heißt es ja in der Geschichte des Samariters, dass diese ganze Erzählung wird ja dadurch ausgelöst, dass Christus einem Rechtsgelehrten begegnet und dieser Rechtsgelehrte stellt ja an ihn die Frage nach Gott. Und daraufhin hat ja Christus nicht unmittelbar eine Antwort gegeben, sondern sagt, was steht geschrieben? Und weil das ein Rechtsgelehrter war, kannte er seine Bücher, hatte er auswendig im Kopf, und dann sagte er, es steht geschrieben, du musst Gott, deinen Herrn, achten und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das steht schon bei Moses. Ich will damit nur darauf verweisen, dass eigentlich eine bestimmte Substanz, die wir uns auch zu eigen versuchen zu machen, des Christentums schon viel älter war. Und das ist eigentlich ein großes Thema, das Steiner in seinem Buch das Christentum als mystische Tatsache beschreibt. Und folgerichtig ergibt sich für ihn daraus auch, dass es jetzt sich nicht bei dem ganzen Christusereignis um ein, so wie wir das dann aus der Geschichte her gewohnt sind, es so aufzunehmen als ein konfessionsreligiös-kirchliches Ereignis, sondern es ist im Grunde ein weltumfassendes evolutionsgeschichtliches Ereignis. Die Frage ist ja nun überhaupt, mit welcher Art von Denken und Empfinden kommt man überhaupt an diese Dinge heran, kommt man überhaupt auch an die Geheimnisse dieser Welt heran in ihren so vielen Äußerungen und Entäußerungen. Und da möchte ich mal versuchen, vor Sie ein Bild hinzustellen, das Sie versuchen mal in sich zu erzeugen, jetzt ohne ein Gerät. Und zwar, es gibt eine Zeichnung von Rudolf Steiner, die hängt zurzeit in der Albertina in Wien. Und auf dieser Zeichnung, da sehen Sie zunächst einen Kreis, einen blauen Kreis. Und versuchen Sie, diesen blauen Kreis sich vorzustellen. Und in diesem Kreis ist der Mittelpunkt hervorgehoben durch eine gelbe Farbgebung. Sie haben also einen blauen Kreis und einen gelben Mittelpunkt. Und darunter folgt eine zweite Zeichnung, ein gelber Kreis und ein blauer Mittelpunkt. Jetzt haben Sie zwei Kreise übereinander, wo jeweils die Farben umgekehrt sind. Und dieses Bild hat Rudolf Steiner einmal an die Tafel gezeichnet für Heilpädagogen. Und er hat diesen Heilpädagogen gesagt, ihr könnt überhaupt nur eure Arbeit leisten, wenn ihr eine doppelte Geste in euch vollzieht. Das eine ist, wenn ihr euch ganz auf euer eigenes Inneres konzentriert. Und da malte er den gelben Punkt und sagte dann, aber hüten Sie sich davor, wenn Sie sich auf Ihr eigenes Inneres konzentrieren, dass Sie jetzt sozusagen da auswuchern, dass Sie da auch jetzt einem Hochmut oder Stolz verfallen, sondern gerade wenn Sie in sich selbst gehen wollen, in sich nach innen gehen wollen, dann müssen Sie in sich die Qualität der Andacht zum Kleinsten entwickeln. Und dann fordert er die Heilpädagogen heraus, wenn ihr dieses Gefühl aufgesucht habt, dann dürft ihr nur ja nicht in diesem Gefühl verharren, sondern jetzt müsst ihr versuchen, euch auszudehnen. Und diese Ausdehnung hat Steiner dann mit Hilfe dieses Kreises aufgezeigt. Das heißt, ihr müsst von dem Mittelpunkt wegkommen in die Peripherie. Diese Peripherie malte er blau, das Ich des Menschen gelb. Und dann verwies er darauf, dass ja auch immer die Gefahr ist, wenn ich jetzt sozusagen in der Peripherie bin, mich da draußen wiederum zu verlieren. Und deshalb hat er dann den zweiten Kreis gemalt und verweist dann darauf, dass in einem zweiten Schritt die Aufgabe des Menschen ist, jetzt von der Peripherie in den Mittelpunkt, auf den Mittelpunkt zuzugehen. Und im Grunde haben Sie mit diesem Bild eine anthroposophische Grundgeste, in der eigentlich zusammenwirken ein religiöses Element, ein künstlerisches Element, ein wissenschaftliches Element. Sie haben das Wissenschaftliche, können Sie über das Verhältnis Punkt, Mittelpunkt und Peripherie für sich gestalten. Das Künstlerische, indem Sie sozusagen zeichnerisch auch mit dieser Sphäre umgehen. und religiös, insofern, dass sie eigentlich sozusagen, wenn sie im Mittelpunkt sind, sich auf ihren Ursprung besinnen, und diese Besinnung wird sie aus dem Mittelpunkt herausheben in die Peripherie, beziehungsweise umgekehrt. Das Denken Steiners basiert eigentlich sehr stark auf dieser Bewegung, ständigen Wechselbewegung von Konzentration und Ausdehnung in ihrem gesamten, in der Vielschichtigkeit, die dabei natürlich auftreten kann. Und das hat sehr viele Auswirkungen, natürlich auch wieder hinein bis in die soziale Komponente, sodass Steiner zum Beispiel dann mal in einem Vortrag in Oxford sagte, man hat als Mensch nicht das Recht, sich als Individualität zu fühlen, wenn man sich nicht auch als Mitglied der ganzen Menschengemeinschaft fühlt. Sie haben in dieser Aussage genau diese Bewegung, Mittelpunkt und Umkreis. Also zum Beispiel in der DDR gab es ja lange so ein Schlagwort, im Mittelpunkt der Mensch. Das war im DDR-Sozialismus, spielte das eine große Rolle. Und das ist zugleich die Tragik, weil ich nämlich dann da drin verharre, wenn ich nicht zugleich den Begriff entwickle von der Peripherie, von dem Umkreis. Und Steiners Denken ist eigentlich der Versuch, dass man selber sich in diese Bewegung versetzt, dass man nie da verharrt, wo man gerade ist, sondern wenn man in einer starken Konzentration ist, dass man von dort aus sich in die Weite begibt und von der Weite her wieder in die Mitte sich wieder konzentriert. Und aus diesem Grunde kehrte Steiner das auch in Worten um. Er schrieb dann einmal an die Tafel: Willst du die Welt erkennen, dann schau nach innen. Und willst du dich selbst erkennen, dann schau in die Welt. Und vielleicht kennt ja jeder selber das Problem, gerade wenn er eins mit sich selbst hat, je mehr er in sich reingeht, desto tragischer wird es im Grunde. Aber vielleicht ist gerade jede persönliche Krise nicht die Aufforderung, seine persönliche Krise zu lösen, sondern vielleicht außen etwas zu tun. Das heißt, wenn Sie sich gerade in Schwierigkeiten befinden mit sich selbst, dass Sie eigentlich sehen, wo ist eigentlich die Aufgabe außen? Und Sie gehen dann von dort nach innen und Sie schaffen sich selber damit neu, gestalten sich neu und Ihr ganzes Verhältnis. Und diese Wechselwirkung, die hat Rudolf Steiner auch, diese Wechselbewegung von Punkt um Umkreis, die hat er auch in einem philosophischen Werk beschrieben, natürlich nur mit anderen Worten. Das philosophische Hauptwerk Steiners ist ja die Philosophie der Freiheit, vor knapp 100 Jahren erschienen. Und Rudolf Steiner hat sich zum Beispiel sehr stark abgesetzt von der Dialektik Hegels, wo man These, Antithese hat und etwas zu einer Synthese führt. Für Steiner ist der Denkprozess verläuft anders, und zwar ähnlich wie jetzt bei diesem Punkt- und Umkreisgestalt, geht es ihm darum, dass ich eigentlich immer da, wo ich bin, auch im Denken, den Gegenpol aufsuche. Das heißt, jetzt mal grob gesprochen, für Steiner ging es nicht darum, jetzt auch beim Verhältnis von Geist und Materie danach zu trachten, die Materie aufzulösen oder zu überwinden zugunsten des Geistes oder den Geist zu überwinden zugunsten der Materie, sondern Steiners Denkansatz lautet, dass man in und mit dem Gegensatz von Geist und Materie leben lernen muss. Und dieses in und mit Gegensatz leben können oder leben müssen, das hat Steiner dann im Grunde auf sehr, sehr viele Gebiete auch angewandt. Und er sagt, wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel einen Pol zu überwinden, wenn ich meinetwegen vom Geist ausgehe, ich will die Materie überwinden, dann sagt er, dann herrscht eigentlich nur noch das Leblose, das Tote. Und das eigentliche schöpferische Prinzip des Menschen ist das immer wieder neue Hervorbringen von Gegensätzen. Und diese Gegensatzthematik hat auch bei Steiner nicht die Tendenz, dass ich jetzt eine wie auch immer geartete Mitte aufsuchen soll. Diese Mitte ist für ihn gar nicht mal existent, sondern wenn ich jetzt die Polarität Geist und Materie habe, dann geht es nur darum, dass ich mich eigentlich zwischen diesen beiden Polen bewege. Und ich werde mal näher an dem Geist und mal näher an der Materie sein. Und für Steiner ist sozusagen das konstituierende Moment der Welt, das Weltbild, besteht eigentlich immer wieder aus Polaritäten und der Mensch, der sich zwischen Polaritäten bewegt. Solche Polaritäten können auch sein, Mikrokosmos und Makrokosmos. Es wäre sozusagen, ist gar nicht denkbar im Grunde, dass ich jetzt versuche, den Mikrokosmos zu überwinden oder aufzuheben, um selber im Makrokosmos aufzugehen oder umgekehrt, sondern es geht darum, Gegensätze gestalten zu können, aushalten zu können. Und das hat Steiner auch zum Beispiel beschrieben in Bezug auf das Künstlerische, aber auch auf das Soziale, hat das zum Beispiel da thematisiert an den Begriffen Form und Leben. Das heißt, in jedem Menschen gibt es natürlich sozusagen den Antrieb zum Leben und dieses Leben sozusagen wird dann immer wieder ganz stark geformt. Und man kann ja ganz unterschiedliche Menschentypen treffen. Der eine, der ist viel mehr ein Lebenstyp und der andere ist mehr ein Formtyp. Also wenn man mal ein ganz alltägliches Beispiel nimmt, da wollen vielleicht zwei in Urlaub fahren und der eine, der organisiert sozusagen jeden Tag schon vor, wo man dann sein wird, wo man übernachten wird, welches Verkehrsmittel man benutzt und der andere sagt, fahren wir einfach los. Warten wir mal ab, was auf uns zukommt. Ich würde mal sagen, das eine nenne ich jetzt mal den Lebenspol, da fließt es in irgendeiner Form und das andere ist der Formpol, der gestalten will. Und die soziale Schwierigkeit oft unter Menschen entsteht ja dadurch, dass man ja versucht, sozusagen seinen Schwerpunkt dem anderen in irgendeiner Form aufzuzwängen. Und Steiner geht es im Grunde genommen darum, jetzt nicht in eine Einseitigkeit zu verfallen oder eine Einseitigkeit zu erzeugen, sondern dass man sich bewegen lernt zwischen diesem Form und dem Lebenspol oder auch, also der Künstler Beuys, der hat das ja immer bezeichnet als Chaos und Chaos und Form hat er immer gegenübergestellt. Also ich wollte praktisch zunächst mal sagen, dass dieses Weltbild, wie Steiner es aus seinen Arbeiten heraus entwickelt hat, das sich übrigens gründet einerseits auf ein naturwissenschaftliches Studium. Steiner hat ja an der Technischen Hochschule in Wien studiert, Mathematik und Physik. Und dann hat er mehr als 10 Jahre ja Goethes naturwissenschaftliche Schriften herausgegeben, unter anderem im Rahmen der Weimarer Sophienausgabe. Und aus dieser zunächst mehr naturwissenschaftlichen Arbeit hat Steiner sich dann immer mehr den Geisteswissenschaften zugewandt, hat Philosophie studiert, auch in Philosophie promoviert. Und für ihn war schon seit seiner Studienzeit eigentlich die Problematik immer wieder da zwischen Geisteswissenschaften einerseits und Naturwissenschaften andererseits, bis er gemerkt hat, das eine kann ohne das andere eigentlich gar nicht existieren. So wie auch Geist nicht ohne Materie sein kann und Materie nicht ohne Geist sein kann. Und die Frage, die haben wir auch gestern Abend da erörtert, noch war ja, also ist nun Steiner ein Monist oder ist er ein Dualist? Und daraufhin würde ich antworten, weder noch, dass er diese ganzen Formulierungen, die man heute ja auch hat, einer ganzheitlichen Weltanschauung und so, das waren eigentlich Dinge für Steiner, die sagen wir mal, vom Wort her nicht so wesentlich waren, sondern er wollte eigentlich, für ihn kam es darauf an, Einzelfänomene zu untersuchen in Bezug eben auf andere und vor allen Dingen in Bezug auf ihr Gegensätzliches. Und weil praktisch dadurch, dass ich den Bezug zum Gegensatz herstelle, überhaupt erst etwas Schöpferisches entstehen kann. Und sein Leitsatz, den er also in seiner Autobiografie, Mein Lebensgang heißt die, veröffentlicht hat, der lautet dort, in und mit Gegensätzen leben können, das heißt Verständnis für das Leben haben. Und insofern, sag mal, Steiner könnte man mal als Monisten bezeichnen, weil er dann auch alles auf eine Einheit zulaufen lässt, Einheit von Mikrokosmos und Makrokosmos, Einheit von Mensch und Natur und. Aber im Grunde hat es wenig Sinn, sozusagen nur auf die Einheit zu blicken, sondern auf die, für ihn war wesentlicher, auf die Details zu schauen. Und da haben sich dann auch noch andere Strukturelemente ergeben, so zum Beispiel auch eine Dreiheit. Und zwar die Dreiheit jetzt auch im Menschen, des Menschen. Das heißt, der Mensch nicht nur ein physisches Wesen, sondern der Mensch eben auch ein geistiges Wesen. Und für ihn, für Steiner sozusagen, der Vermittler zwischen Geist und Physis ist die Seele. Und dieses Seelische ist bei Steiner zugleich der Zeitleib des Menschen. Das heißt, durch dieses Instrument der Seele stellt sich der Mensch selber überhaupt in einen Entwicklungsvorgang hinein und kann von daher auch Entwicklung selber wahrnehmen und dann auch gestalten. Und diese Dreiheit von Leib, Seele und Geist, die ja in der Theologie nicht mehr in dieser Weise thematisiert wurde, die hat Rudolf Steiner immer wieder in seinen Vorträgen als Ausgangspunkt für die Betrachtung des Menschen oder auch des politisch-sozialen hingestellt. Und seine Kontroverse, das möchte ich auch gar nicht verschweigen, zu der kirchlichen Position war immer die, dass die Kirchen in einem Konzil da nur noch von der Zweiheit gesprochen haben, nämlich von der Geist, von der Seele und dem Leib, wobei die Seele geistbegabt ist. Bei Rudolf Steiner aber sozusagen erhält der Geist eine ganz eigene Entität und eigene Qualität, und auf der anderen Seite eben dem Geist stehen eben gegenüber die Materie, und das vermittelnde Glied ist das Seelische. Die Frage, die sich natürlich für viele wahrscheinlich gleich stellt, ist ja, wie kann man solche Gedanken umsetzen, jetzt auch in praktische Bereiche, in praktische Gebiete? Und als ich gestern hier ankam, da hatte mich gleich jemand gefragt, ja, sagen Sie mal, worin besteht denn jetzt zum Beispiel ganz konkret der Unterschied des Unterrichtens an einer Waldorfschule und einer Staatsschule? Und dann kam mir so plötzlich ein Beispiel. Und zwar bemüht man sich zweifellos auch in Staatsschulen um einen guten Unterricht. Und man will sicherlich auch erzeugen im Kind eine Ehrfurcht vor dem Leben und dem Lebendigen. Aber ich möchte an einem Beispiel zeigen, dass man es aber eben nicht kann. Und zwar, wenn Sie jetzt nur den Unterricht nehmen, eine Kunstunterricht, und die kleinen Kinder sollen jetzt ein Tier plastizieren. Was machen die? Sie geben ihnen Plastilin und jetzt rollen die in irgendeiner Form ein paar Beine, einen Körper rollen sie auch noch und Ohren und so, und dann montieren sie das alles dran an ein größeres Stück und dann haben sie ein Tier. Und wenn ihnen das nicht passt, dann reißen sie alles wieder ab und dann haben sie lauter einzelne Teile vor sich liegen. Und ich sage Ihnen, das ist genau die Methode, die im Grunde gegen das ist, was man eigentlich will, nämlich Ehrfurcht vor dem Leben zu erzeugen. Und wie macht man es nun in der Waldorfschule? An demselben Beispiel erläutert, da geht man hin, gibt dem Kind ein Stück Ton, und aus diesem Ton lässt man zunächst erstmal eine Kugel plastizieren, formen. Und diese Kugel lässt man dann von Hand zu Hand der Kinder gehen in der Klasse. Und aufgrund dieses Wandelns, dieser Wanderung, dieser Tonkugel erstmal von Kind zu Kind, da spürt eigentlich jedes Kind vom anderen etwas, das es an dieser Kugel gestaltet hat. Die Kugel ist zugleich der Ausdruck auch etwas von etwas Vollendetem. Oder man könnte auch sagen, insofern das Vollendete zugleich auch das Höchste selbst ist, ein göttliches Prinzip. Und so wandert erstmal diese Kugel und dann geht das an das Kind zurück. Und jeder muss praktisch sein, wieder herausfinden, seine Kugel. Das findet man anhand der Temperatur zum Beispiel, aber auch der Oberfläche, ob sie rauer oder glatter ist. Im nächsten Schritt wird ein Ei daraus geformt. Aber nicht, dass man etwas wegnimmt, sondern nur dadurch, dass man an diesem Ganzen immer wieder gestaltet. Durch Drücken, Pressen, Ziehen. Und im nächsten Schritt erst wird dann, wenn man jetzt ein Tier plastizieren will, sagen wir mal einen Hund, dann versucht man aus diesem Ganzen die Beine herauszudrücken, zu gestalten, ganz leicht. Und das heißt, wenn jetzt das Kind merkt, das stimmt nicht so ganz, dann kann es das wieder ganz behutsam reinpressen und gestaltet das an einer anderen Seite wieder um. Ich will mit diesem Beispiel nur andeuten, dass wir oft intellektuell das Richtige wollen. Wir wollen die Kinder erziehen zu einer Ehrfurcht vor dem Leben, aber in der Praxis machen wir es eben völlig falsch. Das heißt, da geben wir Instrumentarien in die Hand, die genau das Gegenteil bewirken. Das heißt, in sich etwas Zerstörerisches fördern. Und man merkt es aber gar nicht im Grunde zunächst. Aber die Frage ist, woher kommen dann immer bestimmte Formen der Aggressivität? Woher kommen bestimmte Formen auch der Nichtachtung oder Missachtung oder auch des, wie auch immer gearteten, Unmoralischen und so weiter? Ich wollte mit diesem Beispiel nur andeuten, dass es, dass man eigentlich über sehr einfache Mittel sich ein Beziehungsgefüge schaffen kann, indem man den Idealen, die man sich setzt, auch ein ganzes Stückchen näher kommen kann. Und die Grundübung auch für dieses plastische Experiment, das ich gerade jetzt geschildert habe, diese Grundvoraussetzung dafür ist auch wieder das, was sozusagen dann der Lehrer schult an dieser Übung, dass er vom Punkt zum Umkreis geht und vom Umkreis wieder auf den Punkt. Das heißt, darin übt er sich in einem Beziehungsgefüge von einer Mitte zum Außen, von einem Äußeren nach Innen und sozusagen lernt dadurch überhaupt Ganzheiten und Entitäten zu erfassen und über dann die künstlerische Übung sozusagen werden diese Elemente in ihm auch habituell, die sind sozusagen in seine Seele dann auch eingeschrieben. Das heißt, es reicht ja eben nicht nur aus, dass ich einen Vorgang rein verstandesmäßig erfasse, sondern ich muss eben auch einen Vorgang dann bis in die eigene Willensnatur bringen, in die eigene Gestaltung bringen. Und so ist auch die Pädagogik der Waldorfschule ganz konzentriert auf diese Polarität zunächst auch von Leib und Geist. Und aus dieser Polarität heraus ergibt sich dann im Grunde ein Spannungsfeld. Und der vermittelnde Moment zwischen diesen beiden Polaritäten ist eben die Komponente der Seele. Es gab ja mal im Mittelalter diesen Ausspruch, wer keine Zeit hat, hat keine Seele. Und wir wissen ja, dass wir in einer atemlosen Zeit leben und oft keine Zeit haben. Und Rudolf Steiner hat in einer ganzen Reihe von Vorträgen dann auch darauf hingewiesen, dass praktisch diese seelische Kraft eben nur dann entstehen kann, auch durch eine ganz starke, ja, durch ein religiöses Üben und sich schulen. Das heißt, dass ich eben immer wieder auch von mir selber weggehe, eben hin zu dem Ursprung, auf den ich ja am Anfang schon mal verwiesen habe. Also diese Dreiheit Leib, Seele und Geist, die in der Anthroposophie auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und jetzt gibt es aber noch weitere Dimensionen, die Steiner da angibt, die eine wichtige Rolle spielen in seinem Denken und dann aber auch eine Rolle spielen eben in der Pädagogik, in der Medizin, in der Landwirtschaft. Und ich will das mal am Beispiel der Kunst kurz erläutern. In einem Vortrag stellt Steiner mal die Frage, hat eigentlich der Bildhauer, der die Venus von Milo gestaltet hat, irgendein Wissen von Anatomie gehabt? Und dann sagt er, beantwortet er das gleich selber, nein, damals hatte man noch nicht das Wissen von der Anatomie. Die Frage ist, woraus ist denn jetzt eigentlich diese Skulptur entstanden? Und übrigens, dieser Gedankengang von Steiner wurde ausgelöst durch eine Frage von Piet Mondrian an ihn 1920. Und daraufhin hat Steiner sich mit diesem Entstehungsmoment beschäftigt und hat dann darauf verwiesen, dass man zunächst ja mal sehen kann, dass die menschliche Gestalt eine Gestalt ist, die sich ja im Raume bewegt, im dreidimensionalen Raum. Und der Mensch hat die drei Dimensionen des Raumes selbst noch in sich. Und jetzt sagt Steiner, aber mit dem Wissen nur vom dreidimensionalen Raum kann ich als Künstler im Grunde überhaupt nicht keine Skulptur gestalten, sondern über dem dreidimensionalen Raum gibt es noch eine weitere Dimension und die nennt Steiner den peripheren Raum. Ein Raum, der sozusagen sich, der noch um den dreidimensionalen Raum herum ist. Und dieser periphere Raum, den kann man auch bezeichnen jetzt als den kosmischen Raum. Und Steiner sagt, dass praktisch aus dieser Peripherie heraus sozusagen immer wieder Kräfte wirksam werden auf die Mitte hin. Und sagen wir mal, nur der Bildhauer sozusagen wird überhaupt künstlerisch gestalten können, der sich der Kräfte dieses peripheren Raumes bedient. Ich könnte jetzt auch anders sagen, der sich der Kräfte dieses kosmischen Raumes bedient. Und das ist ja auch ein Element, das von Künstlern ja auch so wahrgenommen wird an vielen Stellen. Also zum Beispiel auch Kandinsky, der mal in einem Interview 1937 gesagt hat auf die Frage, sagen Sie mal, mit Ihrer abstrakten Kunst zerstören Sie da nicht eigentlich die ganzen Verhältnisse zur Natur und so? Und dann hat Kandinsky geantwortet, nein, und nochmals nein. Mit der abstrakten Kunst nehmen wir von der Natur nur die Haut weg und versuchen, die Gesetze, die darunter liegen, sichtbar zu machen. Und ich möchte hinzufügen, sagte Kandinsky, die kosmischen Gesetze. Das heißt, auch für den Künstler gilt die gleiche Gebärde, die ich vorhin in diesem Bild des Punktes und Umkreises versuchte schon einzuführen. Der Künstler, der ja einerseits auch von sich ausgeht, aber wenn er jetzt sozusagen nur in sich verharren würde, käme er eigentlich nicht zu dem Kunstwerk, sondern um das Kunstwerk zu gestalten, braucht er die peripheren Kräfte, braucht er diese Weite. Und diese Weite, diese Sphäre der peripheren Kräfte, die nennt Steiner auch die Sphäre der Imagination. Das Imago, das heißt, das Bild der Welt erlange ich eben nicht nur in der Konzentration sozusagen auf das Zentrum der Welt, sondern erlange ich nur, indem ich sozusagen dann an die Peripherie gehe, das heißt über den mir bekannten Raum hinaus. Und damit sozusagen komme ich auch in Bezug auf das Denken in die Sphäre der Imagination. Ich komme weg von dem reinen Denken, das also Informationen aufnimmt, verwandelt, austauscht und so weiter. Und das heißt, diese imaginäre Sphäre ist die Sphäre, die mir sozusagen den Blick öffnet für das kosmische Geschehen und die Kräfte, die von außen jetzt von diesem peripheren Raum in die Erde hereinkommen, diese Kräfte nennt Steiner die Lebenskräfte oder auch die ätherischen Kräfte. Das heißt, auch die menschliche Gestalt selbst ist ja nicht nur aus sich heraus gebildet, sondern sie ist gebildet aus den peripheren Kräften. Das heißt, in jedem von uns sind diese Kräfte selbst veranlagt, selbst vorhanden und sind die Kräfte, die in uns überhaupt Gestaltungsprozesse, schöpferische Prozesse veranlassen. Und weiß ich, der eine oder andere hat dann vielleicht schon mal einen anthroposophischen Terminus gehört, ja, die reden immer vom Ätherleib. Und in der Tat ist es eben so, mit diesem Ätherleib ist gemeint, dass sozusagen über die menschliche Physis hinaus der Mensch noch eine Konstitution hat von Bildekräften, die eben sein Wachstum, seine Entwicklung beeinflussen. Und diese Bildekräfte sind gleichermaßen kosmische, periphere Kräfte. Und erlebbar werden die für uns, wenn ich im Denken, im Imaginativen ankomme. Das heißt, wenn ich mich rauslösen kann aus den Bedingtheiten hier im Raum und überschreite sozusagen mit meinem Denken das dreidimensionale Raumgebilde. Und so ist die anthroposophische orientierte Geisteswissenschaft, wie Steiner das immer nennt, eigentlich ein vielschichtiges Gewebe von Bewegungen im Grunde, deren Haupt, sozusagen Kulminationspunkt eben diese Kontrastierungsaufgabe ist, das heißt, dass ich eben Gegensätze aushalten muss. Und jetzt habe ich natürlich auch Kontraste. Ich habe einerseits meinen physischen Leib, habe auf der anderen Seite diesen ätherischen, diese Lebenskräfte, diesen Bildekräfteleib. Und die Frage ist, wo nehme ich den denn jetzt mal konkret wahr? Und ich möchte nur ein einfaches Beispiel geben, das Sie alle kennen. Wenn Sie ja eine Tasse Kaffee vor sich haben und haben da Zucker drin in den Kaffee getan und rühren den um, dann merken Sie ja irgendwann, dass der Zucker sich aufgelöst hat. Und die Frage ist, wodurch merken Sie denn das? Sie haben ja einen Löffel in der Hand, eine Materie. Sie selber, also wenn Sie mit dem Finger umrühren würden, wäre das ja kein Problem. Dann haben Sie ja noch das Gefühl, unmittelbar. Aber Sie merken es ja durch die Materie durch, dass es sich aufgelöst hat. Weil Sie sehen ja nicht, dass jetzt der Wasserspiegel, Kaffeespiegel steigt. Nein, das ist auch noch nicht mal der Fall. Aber Sie spüren das. Das heißt, Sie haben in sich eine Kraft, die ist sozusagen größer als Ihr physischer Leib. Und diese Kraft, die eben größer ist als Ihr physischer Leib, die ermöglicht, also nennt Steiner die Bildekraft oder ätherische Kraft, und die ermöglicht Ihnen, dass Sie sozusagen durch die Materie noch hindurch sogar wahrnehmen können, was dahinter passiert. Also durch einen Löffel hindurch, dass sich da was auflöst. Und diese Wahrnehmung dieser Bildekräfte im Menschen, das ist eben in der Anthroposophie ein ganz zentraler Punkt, weil er sozusagen den Menschen konzentriert auf das eigentliche Lebendige in ihm. Und aus dieser Wahrnehmung des Lebendigen lässt sich dann überhaupt viel deutlicher unterscheiden, wo finden im Mensch auch ständig Absterbe- oder Todesprozesse statt. Und so hat Steiner eben auch sehr viele Arbeiten gewidmet der ganzen Fragestellung des Verhältnisses von Leben und Tod. Und auch das ist sozusagen ein Geschehen, das ja im Menschen permanent auch stattfindet. Und auch da fordert er eben auf, dass ich von der Lebensseite eigentlich auch versuche, in mir den Todespol zu erzeugen und umgekehrt. Es gab ja vor, das ist jetzt glaube ich schon 20 Jahre her oder noch länger, gab es ja mal ein berühmtes Buch, das viel diskutiert wurde und auch für viel Aufregung gesorgt hat. Dieses Buch hieß Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome. Und ich möchte nur etwas mit diesem Titel spielen und nicht mit der Sache oder spielerisch umgehen, indem ich sage, die Rettung oder wie auch immer der Menschheit wird nicht davon abhängen, dass ich sozusagen jetzt nur einseitig auf die Grenzen des Wachstums blicke, sondern indem ich eigentlich in mir impulsiere eine Gegenbewegung, die ich nenne, dass ich eine Gegenbewegung in mir impulsiere und die nenne ich mal das Wachstum der Grenzen. Das heißt, man selber setzt sich ja permanent Grenzen in seinem Denken, aber auch in seinem Fühlen, aber auch in seinem Handeln, was auch gut ist und auch an bestimmten Stationen sinnvoll. Aber das Entscheidende wird sein, dass man im Grunde auch, gerade wenn man sich solche Grenzen setzt, diese Grenzen versucht eigentlich dann immer wieder hinauszuschieben. Grenzen, die man tagtäglich verschieben kann. Und so plädiere ich sehr stark für sozusagen die, so notwendig das Bewusstsein ist von den Grenzen des Wachstums, so plädiere ich auf der anderen Seite für das Wachstum der Grenzen. Und ein wesentliches Moment, dass ich sozusagen selber wachse kann, dass ich meine Grenzen erweitern kann, ein wesentliches Instrument dafür ist ja einerseits, dass meine eigenen Bewusstseinsschulungen, in denen auch ein meditatives Element eine große Rolle spielt, oder wenn ich jetzt die Sphäre des Religiösen betrete, so würde ich sagen, ein wesentliches Instrument, damit meine Grenzen wachsen können, das ist ja dann die Sphäre des Gebetes. Und ich möchte mit einer Begriffsbestimmung von Rudolf Steiner über das Gebet dann abschließen. Und zwar hat Rudolf Steiner einmal in einer Fragenbeantwortung gesagt, das Gebet ist die Verneigung der Seele, vor der die Welt durch lebenden und durch webenden göttlichen Geistigkeit.